friedlich. Die Zigarettenspitze, die natürlich inzwischen heruntergebrannt war, wobei der lange Aschenkegel ebenfalls erstaunlicherweise unangetastet weiter in die kühle Luft des Raumes ragte, zwischen den gefalteten Händen, das Gesicht schlafend und dennoch vom Tode geküsst entspannt, ein leichtes Lächeln vielleicht sogar in den für immer erstarrten Mundwinkeln, der Körper im adretten Arbeitskleid lang hingestreckt auf den weißen Kissen, die Schuhspitzen frisch und glänzend geputzt, am anderen Ende emporragend wie der Aschenkegel mittig über der Gürtellinie etwa, die Nase, die so alles erschnuppert hatte, was der vereinsamte Gasthof an Chancen bot, ganz oben zur Decke weisend, das alles und insgesamt ein Bild des sich selbst erfüllenden Lebens, das selbst den endgültigen Abschied der Seele akkurat und für jedermann erträglich, ja sogar angenehm anzusehen, inszeniert hatte. In welch göttlich einsamem Gasthof mag sie nun, umgeben von reiselustigen Engeln und durchaus zufriedenen Heiligen, eingefahren sein. Vorsichtshalber heiratete der junge Mann das Mädchen, welches mittlerweile dank des zweispurigen Aufwachens zwischen Küche und Kammerschule zum Führen eines solchen respektablen Etablissements natürlich prädestiniert war und zur zweiten Führungskraft im Hause arriviert, nun also die erste und außerdem vermutlich auch die legitime Erbin des Ganzen. Nachdem die Kindseltern, wir erinnern uns, ihre Mutter, die Ladyschaft mit chronischer Migräne im zweitbesten Zimmer des Hauses, der Gatte und Kindsvater im Hinterzimmer Billard spielend mit den Honoratioren vom Silberroten Ort, ebenfalls, wenn auch weniger akkurat und ästhetisch kurz hintereinander, ihre Seelen ins Ewige gesendet hatten, die ausgekrankten, weil überalterten Körper zurücklassend, sowie ihre inzwischen herangewachsene Tochter, der tüchtigen und zu allem bereiten Kammerzofe, die, so könnte man schlussfolgern, denn in der Menschheitsgeschichte gibt es ja zahlreiche Beispiele dafür, nun auch und in gewisser Weise die Rolle der Prinzregentin übernahm. So heirateten sie also und führten die Geschäfte des edlen und weit über alle Grenzen hinaus bekannten Landgasthofes gemeinsam noch viele Jahre, bis eines Tages am anderen Ende des Dorfes, diesem kleinen, seltsamen Ort, nicht breiter als eine Kleinstadt in der Ebene, aber auch nicht viel größer als ein zentraler Hauptort eines, sagen wir, Schweizer Kantons, hell in irgendwie ockerfarbene Töne getaucht, ockerhellgelbfarben, mit einem leichten, rosarötlichen Stich in der Mittagssonne, im flirrenden Licht eines späten Vormittages, eines frühen, aber nicht allzu heißen Nachmittages, weit die Straßen, aber nicht mehr leer, rosa, dunkelgelb und aufgeräumt, überhaupt nicht staubig oder gar so vereinsamt, als ein größeres Dorf eventuell sein könnte, an dessen einem Ende ein Jahrmarkt Mensch und Tier aufsaugt, denn durch effektive Organisation und vorausschauendes Management war erstens sowieso ein Schichtdienst eingerichtet worden, sodass immer jemand im Gasthaus zur Verfügung stand, falls etwaige, plötzliche oder gar unangemeldete Gäste auftauchten, diese zu bekochen, zu tränken oder gar in ihre Gästezimmer einzuweisen. Und zweitens der Jahrmarkt nicht mehr am anderen abgelegenen Ende des dadurch total vereinsamten Ortes platziert, sondern mittig und laut und fröhlich, genau auf der breiten Prachtstraße vor dem immer noch filigranen Eisengittertürchen mit den mittlerweile mehr als 100-mal neu gestrichenen dunkelroten Gartentischen und Stühlen unter schattigen Platanen, bis also eines Tages am anderen Ende des mittelgroßen Ortes eine kleine Gruppe neugieriger Menschen, die Köpfe suchend hin und her wendend, die im Augenblick wegen des Jahrmarktes gar nicht stillen, menschenweiten Straßen in ihrem hellen, flirrenden Licht betraten, um jenen Gasthof zu finden, in welchem sie vor einigen Tagen von einem ihrer Domestiken aus ihrer Güterverwaltung angemeldet worden waren.